Renten haben niemals Zeit. Und zu Weihnachten erhalten sie dann noch Geschenke wie die Kraft der zwei Herzen, Ginkgo-Pillen oder eine Eintrittskarte für Entrée Rieu, als ob mit dem Alter zwangsläufig die totale Verblödung einsetzt und einem fortan die Welt begegnen muss, als ob man sich dem Niveau eines nicht zurechnungsfähigen zweijährigen Bengels zwangsläufig angenähert hat. Erinnern wir uns also kurz daran, dass uns dieses Schicksal unweigerlich selbst bevorstehen könnte, wenn wir es dieses Jahr wieder nicht schaffen, den Großeltern unsere Wertschätzung in Form von Literalien zu zeigen. Die selbstgebackenen Kekse kann man ja noch obendrauf packen. Selbst älter als die Welt und deshalb auch an Geschichte interessiert, wenn möglich einer, an der man nicht beteiligt war, empfiehlt sich Alfred Döblins gerade herausgegebene Trilogie zur Novemberrevolution 1918 mit den Teilen Bürger und Soldaten, Verratenes Volk und Heimkehr der Fronttruppen sowie Karl und Rosa. Döblin, der mit Berlin-Alexanderplatz 1929 den ersten und bedeutendsten deutschen Großstadtroman geschaffen hatte, versuchte sich hier an einer Synthese der missglückten deutschen Revolution von 1918. Das 2000-Seiten-Werk, das auch die Gattungsbezeichnung Roman hinter sich lässt, versucht sich an einer Analyse der deutschen Gesellschaft des Nachkriegs. In real existierende Protagonisten wie Friedrich Ebert, Rosa Luxemburg, aber auch Mitglieder des Rechten Freikorps imaginiert Döblin sich, auf keine Perspektive festgelegt, hinein. Die Kritik hielt fest, dass dieses Werk voller Collage und Simultanität den biederen Neorealismus eines Uwe Tellkamp weit hinter sich lässt. Also besser Alfred Döblins November 1918, eine deutsche Revolution, als der Turm von Uwe Tellkamp. Das haben sich die Oma oder der Opa im Zweifelsfall schon selbst gekauft. Viel haben unsere Großeltern gesehen und vielleicht auch ein paar Zipperlein. Wenig kann sie schocken und deshalb sind Krimis besonders gut für diese Generation geeignet. Empfehlen möchte ich alles aus der Käskapetta-Reihe von Patricia Cornwell. Zum einen arbeitete Patricia Cornwell, die für ihre Arbeiten mehrere Preise gewann, auch wenn ihre fachliche Reputation nach einer aufsehenerregenden Forschungsarbeit über Jack the Ripper ins Wanken geriet, lange als Polizeireporterin. Zum anderen recherchiert sie sehr genau und kann so die körperlichen Versehrtheiten der meist brutal Ermordeten ordentlich mit den korrekten Fachbegriffen aus dem medizinischen Wörterbuch beschreiben. Neben den Fällen, die Case Carpetta in ihrer Arbeit als leitende Gerichtsmedizinerin von Virginia tätig, im Privaten alleinlebend und meist auch alleinstehend zu lösen hat, wird die Entwicklung ihres familiären und beruflichen Umfelds fortgeschrieben. Ich würde empfehlen, den ersten Band der Reihe, ein Fall für Case Carpetta benannt, zu schenken. Dies, um die Beschenkten nicht mit einer nicht chronologischen Reihenfolge der Lebensereignisse der Protagonistin zu verwirren und, nicht unwichtig, bei Gefallen auch die anderen Bücher, mittlerweile sind es immerhin 16, nachschenken zu können. Wem dies für die Großmutter zu gewagt erscheint, kann auf eine Dame mit in literarischen und bildungsbürgerlichen Kreisen abfällig berümpften Werk zurückgreifen. Hier rate ich nämlich zu Rosamunde Pilchers Werk »Die Muschelsuche«, mit dem die mit dem Orden Officer of the Order of the British Empire hochdekorierte 1987 ihren Durchbruch feierte. Oft als Kitsch geschmäht, erzählt das Buch sehr spannend und vielschichtig die Geschichte von Penelope Stern, Tochter eines Malers und seiner französischen Frau, die drei Kinder geboren und mehr schlecht als recht, darüber gibt sie sich jedoch keine Illusion hin, großgezogen hat, und ihre kurzen glücklichen Liebe zu einem amerikanischen Soldaten, der beim Sturm auf die Normandie stirbt. Die Familiensaga, die anders als in den ZDF-Verfilmungen vermittelt, sehr starke und unabhängige Frauenfiguren zeigt, erstreckt sich über 40 Jahre, und die deutschen Leser können viel über das Alltagsleben während des Blitz lernen. Das Ganze mag keine große Kunst sein, aber ausgezeichnete Unterhaltung, zu der man sich bekennen kann.
Den Krieg auf der anderen Seite Europas hat Viktor Klemperer erlebt. Als die ARD im Jahr 99 in einer aufwendig produzierten Fernsehserie aus dessen Leben erzählte, brachte sie zusammen mit dem Aufbauverlag in 8 Taschenbüchern seine gesammelten Tagebücher heraus. Diese berichten, da nicht narrativ bearbeitet, so hautnah, klug und umfassend vom Leben zwischen 33 und 45 in Dresden, dass man sie generationenunabhängig nahezu jedem schenken kann, aber gerade wenn man sie den Großeltern schenkt, kann man bei einem nachweihnachtlichen Besuch sicher die eine oder andere Geschichte aus deren Jugend hören, die ihnen ohne Klemperers Tagebücher nicht so schnell wieder eingefallen wäre. Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten. In 8 Bänden von Viktor Klemperer gibt es vom Aufbauverlag Berlin. So mancher Edelliterat mag dem Hörbuchboom der letzten Jahre mit gerümpftem Ohr gegenüberstehen. Was ein solcher Engstirn jedoch übersieht, ist, dass der vorgelesene Roman besonders die Werke begünstigt, die nicht gelesen zu haben, er dem gemeinen Volk gerne vorwirft. Ob Dicke Dostojewskis oder Musils oder in der Schule zu Langeweile verlehrte Heinrich und Thomas Manns, es bedarf nur eines guten Schauspielers, um solche literarischen Halbtoten wieder zu vollster Blüte zu verhelfen, und wenn die Oma immer öfter zur Leselupe greifen muss, erfüllt das hier beispielhaft empfohlene Werk seinen Zweck gleich doppelt. Thomas Manns Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull, gelesen, so empfehle ich, von Gerd Westphal. Dieser ordnet die absurd-komischen, hochtrabenden Formulierungen, die man als Selbstleser vielleicht dem Autor unterschieben will, korrekterweise dem Ich-Erzähler Felix Krull zu und bringt den wunderbaren Rhythmus der Thomas Mannschen Werke ganz hervorragend zur Geltung. Werke hier in der Mehrzahl, denn Gerd Westphal hat neben dem Krull noch mehr Bücher Thomas Manns gesprochen, darunter die Buddenbrocks und den Zauberberg, alle miteinander sind Schenkens, weil äußerst hörenswert.
Indem ich die Feder ergreife, um in völliger Muße und Zurückgezogenheit, gesund übrigens, wenn auch müde, sehr müde, so dass ich wohl nur in kleinen Etappen und unter häufigem Ausruhen werde vorwärts schreiten können, indem ich mich also anschicke, meine Geständnisse in der sauberen und gefälligen Handschrift, die mir eigen ist, dem geduldigen Papier anzuvertrauen, beschleicht mich das flüchtige Bedenken, ob ich diesem geistigen Unternehmen nach Vorbildung und Schule denn auch gewachsen bin. Allein da alles, was ich mitzuteilen habe, sich aus meinen eigensten und unmittelbarsten Erfahrungen, Irrtümern und Leidenschaften zusammensetzt und ich also meinen Stoff vollkommen beherrsche, so könnte jener Zweifel höchstens den mir zur Gebote stehenden Takt und Anstand des Ausdrucks betreffen. Und in diesen Dingen geben regelmäßige und wohlbeendete Studien nach meiner Meinung weit weniger den Ausschlag als natürliche Begabung und eine gute Kinderstube. An dieser hat es mir nicht gefehlt. Denn ich stamme aus feinbürgerlichem, wenn auch liederlichem Hause. Mehrere Monate lang standen meine Schwester Olympia und ich unter der Obhut eines Fräuleins aus Vevey, das dann freilich, da sich ein Verhältnis weiblicher Rivalität zwischen ihr und meiner Mutter, und zwar in Beziehung auf meinen Vater, gebildet hatte, das Feld räumen musste. Mein Pate Schimmelpriester, mit dem ich auf sehr innigem Fuße stand, war ein vielfach geschätzter Künstler, den jedermann im Städtchen Herr Professor nannte, obgleich ihm dieser schöne, begehrenswerte Titel von Amts wegen vielleicht nicht einmal zukam. Und mein Vater, wiewohl dick und fett, besaß viel persönliche Grazie und legte stets Gewicht auf eine gewählte und durchsichtige Ausdrucksweise. Er hatte von seiner Großmutter her französisches Blut ererbt, hatte selbst.
Wem es gelegentlich schwerfällt, die den Enkeln zugedachte Aufgabe, Freude und Schönheit ins Leben ihrer Großeltern zu bringen, mangels Zeit oder Übermaß an Entfernung zu erfüllen, dem hat Umberto Eco eine Hilfe an Hand gegeben. Der Meister des historischen Romans, im seriösen Leben bis vor kurzem Professor für Ästhetik und Semiotik, hat den Schatz an Bildern aus den letzten 2000 Jahren, die er im Laufe seines Lebens vor Augen hatte, gehoben, gesichtet und unter dem überhaupt nicht anmaßenden Titel »Die Geschichte der Schönheit« in schönstem Tiefdruck vereint, gebunden, mit Schutzumschlag versehen und ist, entspannt wie der Mann mir erscheint, sicher überhaupt nicht böse, wenn man die erklärenden Ausführungen dazwischen nicht liest und nur in Bildreihen schwelgt, wie Gesicht und Haar des Adonis mit dem ersten Bild einer Statue 130 nach Christus und dem vorletzten, einem Foto John Travoltas aus dem Jahr 1997 oder Maria von 1132, dem Bild eines Mosaiks in Palermo zu 1991, natürlich ein Foto von Madonna. Derlei altersweisen Überschwang findet man in Umberto Ecos Die Geschichte der Schönheit und beglücke damit die Oma und den Opa. Den Eltern, so heißt es, haben wir alles zu verdanken. Und Weihnachten ist die Zeit, sich zu revanchieren.
Refined.